Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Die weltweite Hoffnung auf einen Corona-Impfstoff. Das ist unser Thema heute. In Leute zu Gast ist Franz Werner Haas, der Geschäftsführer der Tübinger Biotech-Firma CureVac, die mit einem Corona-Impfstoff am Start ist. Wie weit sind Sie mit dem Impfstoff, Herr Haas?
Nun, wir haben eine erfolgreiche Phase 1 durchgeführt, wo die Sicherheit und Verträglichkeit getestet wurde und auch den optimalen Impfstoffdosis des Impfstoffs jetzt definiert wurde. Phase 2a läuft in Peru und Panama noch, insbesondere auch mit Blick auf ältere Menschen über 60. Und wir sind jetzt kurz vor Start unserer Phase 2b3. Das ist die zulassungsrelevante Studie. Wir warten auf grünes Licht der Behörden und dann geht's los.
Und Phase 3 bedeutet insgesamt 36.000 Probanden. Das ist vermutlich ein relativ hoher logistischer Aufwand auch.
Das ist ein enorm hoher Aufwand, weil er eben weltweit stattfindet, in Lateinamerika und auch in Europa. Sie gehen genau dorthin, wo eben der Virus aktiv ist, um genau da zu sehen, wie wirksam dieser Impfstoff ist. Mhm. Und da müssen Sie die Studienzentren öffnen, die Leute trainieren, das Studienmaterial dorthin bringen. Ja. Also ein sehr hoher logistischer Aufwand.
Professor Kremsner von der Uniklinik in Tübingen, mit dem Sie ja sehr eng zusammenarbeiten, hat vor ein paar Wochen gesagt, wir sind komplett im grünen Bereich. Gilt diese Aussage auch noch am 26. November?
Ja, die Daten geben es her. Wir sehen auch in den Händen von anderen Wettbewerbern, dass die mRNA wirklich gut funktioniert. Anhand unserer Daten sehen wir, dass es eben bei uns auch so ist, was wir jetzt eben in dieser zulassungsrelevanten Studie zeigen wollen. Also alles im grünen Bereich.
Sie selbst sind promovierter Jurist. Inwiefern könnten Sie inzwischen auch als Virologe durchgehen?
Ja, wenn ich keinen Virologen vor mir habe, wahrscheinlich besser, als wenn ich einen Fachexperten vor mir habe. Aber natürlich nimmt man sehr vieles auf und es geht ja auch um einiges. Und ich muss es natürlich auch verstehen, mit dem wir uns beschäftigen, um es letztendlich dann auch vertreten zu können.
Kann man sagen, dass das Jahr 2020 das mit Abstand intensivste und spannendste Ihres beruflichen Lebens war?
Absolut. Keine weiteren Kommentare. Das war definitiv bisher das Spannendste und es ist noch nicht vorbei.
CureVac ist ja ein Unternehmen, das nicht mit Covid-19 auf die Welt gekommen ist, sondern auch noch an ganz anderen Dingen arbeitet. Hat man diese anderen Projekte jetzt komplett zurückgestellt oder wird da parallel noch an diesen anderen Dingen gearbeitet?
In den anderen Dingen, in der weiteren Infektiologie. Wir haben größere Partnerschaften, zum Beispiel mit GSK, wo es um andere Impfstoffe geht. Aber auch im onkologischen Bereich haben wir Projekte, die auch in der Klinik sind. Die lassen wir natürlich auch weiterlaufen. Wenn es aber allerdings zu einem Ressourcenkonflikt kommt, wird es immer zugunsten unseres Covid-19-Projekts entschieden, weil hier geht es ja wirklich darum, wirklich schnell zu sein und auch schnell sein zu müssen, um den Impfstoff in den Markt zu bringen.
Also Covid-19 Phase 3 läuft jetzt an. Wann wird die abgeschlossen sein?
Nach unserer Planung sollten wir im ersten Quartal des kommenden Jahres eben die Auswertung haben, dass wir eine sogenannte Rolling Submission haben, sodass wir eine Eilzulassung beantragen können. Und das ist in enger Abstimmung mit den entsprechenden regulatorischen Behörden. Das heißt, es wird weltweit sehr schnell rekrutiert werden, auch in Deutschland, in Europa, Lateinamerika. Vielleicht kommen noch weitere Staaten mit hinzu, sodass man dann eben die Daten zur Verfügung hat, um sie den Behörden vorzulegen.
Das heißt, die Behörden und die Zulassungsstellen sind inzwischen auch mit einem anderen Tempo unterwegs im Vergleich zu früher?
Unwahrscheinlich. Also Lichtgeschwindigkeit, da ist wahrscheinlich entsprechend großer Druck, wie auch bei uns im Unternehmen, eine sehr enge Interaktion, auch übers Wochenende hinaus. Also sicherlich keine normale Behördentätigkeit.
Sie haben mRNA angesprochen. Kleines M, großes R, großes N, großes A. Was verbirgt sich dahinter?
Das ist die sogenannte Messenger-RNA, Ribonukleinsäure. Im Grunde genommen der Transmitter. Sie haben auf der einen Seite die DNA, die im Zellkern drin ist, die sämtliche Erbinformationen hat. Und dann brauchen Sie Proteine. Das heißt, es gibt ein Molekül, die mRNA, die Messenger-RNA, die genau letztendlich gebildet wird und liest genau dieses Gen ab, was eben der Körper momentan braucht, liest es ab aus der DNA und geht in die Zellkerne rein und wird dort abgelesen und das Protein wird damit produziert Und dann zerfällt es. Es ist einfach nur ein Botenstoff.
Das heißt, das wird erstmal komplett künstlich im Labor hergestellt und liefert dann, wie soll man es formulieren, dem Immunsystem eine Art Bauplan gegen Covid-19?
Erstmal, das, was wir machen, ist absolut richtig, was Sie sagen. Wir nutzen diesen natürlichen Mechanismus, der im Körper milliardenfach stattfindet, dass genau diese RNA im Körper gebildet wird und zerfällt, wenn sie eben abgelesen wird. Und diesen Mechanismus haben wir uns zu eigen gemacht und gesagt, die RNA kann ich eben in unseren Produktionsanlagen auch produzieren und ich kodiere genau diese Message, diese Information drauf. Und das ist hier eben diesen SARS-CoV-2 zum Beispiel. Den kodieren wir drauf, ohne dass wir mit dem tatsächlichen Virus arbeiten.
Das ist sozusagen die Idee, die Sie dann versucht haben, in die Realität umzusetzen. Was davon hat sich bewahrheitet? Wo mussten Sie nachjustieren?
Es hat sich alles bewahrheitet, weil wir genau dieses natürliche Prinzip uns zu eigen machen. Es wurde deshalb lange Zeit nicht beachtet, weil eben diese RNA sehr schnell zerfällt. Sie können kaum damit arbeiten, weil es gibt überall Enzyme, die dieses zersetzen. Und das haben wir, dieses Problem haben wir gelöst, um dieses stabil zu machen, damit die Message abgelesen werden kann.
Das Mainzer Unternehmen BioNTech, das ein ähnliches oder dasselbe Verfahren praktiziert wie Sie, hat eine Wirksamkeit von mehr als 90% für Ihr Produkt prognostiziert. Würden Sie auch für den CureVac-Impfstoff von der Wirksamkeit von jenseits der 90% ausgehen?
Davon gehen wir erstmal aus, weil wir sehen kein Argument, warum das bei uns nicht funktionieren würde. Es gibt auch noch einen zweiten mRNA-Player, die Firma Moderna in den USA, die das auch entsprechend gezeigt hat, über 90%, was tatsächlich meines Erachtens an der RNA liegt. Und deshalb sehen wir keinen Grund, warum es bei uns nicht funktionieren würde. Und wir haben ja schon Daten generiert, wo wir recht gute Daten sehen.
BioNTech-Impfstoffe müssen bei minus 70 Grad gekühlt werden. Da sind Sie, glaube ich, was die Temperatur angeht, im Vorteil.
Ja, wir haben eine Stabilität, nennt sich das, eine Stabilität unter Kühlschranktemperaturbedingungen von bis zu 3 Monaten oder mindestens 3 Monaten, muss ich sagen. Und das ist aber eine Echtzeitanalyse. Wir kontrollieren das weiter. Das heißt, wir machen immer Rückstellproben und schauen, ist der Wirkstoff immer noch aktiv. Und wir sind jetzt bei 3 Monaten, wo er aktiv ist und versuchen das natürlich weiterzumachen. Beim anderen Impfstoff haben wir schon 6 Monate gesehen. Aber das sind Echtzeitanalysen in der Tat.
Wobei BioNTech, sollte man der Fairness halber auch sagen, argumentiert, anders formuliert, Pfizer, das große US-Unternehmen, argumentiert, sie hätten riesige und immense Erfahrungen mit dem logistischen Problem, einen Impfstoff bei minus 70 Grad an den Mann oder an die Frau zu bringen.
Davon gehe ich aus. Es ist eine der größten Pharmafirmen der Welt, die natürlich auch diese logistische Infrastruktur haben, natürlich auch die finanzielle Kraft haben, das entsprechend aufzubauen. Davon bin ich auch überzeugt. Und deshalb ist es auch erstmal gut, einen Impfstoff zu haben. Natürlich ist es besser, wenn Sie den dann auch noch unter Kühlschranktemperatur liefern können, weil Sie dann natürlich eine ganz andere Distribution haben. Dann brauchen Sie keine Impfzentren, sondern können das in Arztpraxen liefern.
Zwei Impfungen in 4 Wochen bei denjenigen, die jetzt in Phase 3 geimpft werden sollen, insgesamt 36.000 Menschen. Kostenpunkt?
Ein signifikanter oberer dreistelliger Millionenbetrag.
Signifikanter dreistelliger Millionenbetrag. Da ist die Gefahr des Scheiterns ja ein relativ großer, oder?
Nun, die Gefahr des Scheiterns liegt hinterher tatsächlich, ob der Wirkstoff funktioniert. Die Verluste, die Abschreibungen im Fall des Scheiterns sind natürlich sehr hoch. Aber eine Technologie in der Hand zu haben und dann das Risiko, auch das finanzielle Risiko nicht einzugehen, wäre, glaube ich, der falsche Weg. Weil wenn man etwas einen Unterschied machen kann, dann sollte einem die Kosten, die dahinter stehen, davon nicht abhalten.
Was wissen Sie Stand jetzt über die Nebenwirkungen?
Und die Nebenwirkungen sind im verträglichen Bereich. Sie stimulieren, ja, Sie hatten es eben gesagt, das Immunsystem. Sie geben Ihnen einen Steckbrief und sagen, davor musst du dich schützen. Wenn du das siehst, das ist der SARS-CoV-2-Virus, das Spike-Protein, dann musst du dagegen reagieren. Das heißt, ich imitiere letztendlich eine Infektion. Und damit wird das Immunsystem trainiert. Und damit habe ich bestimmte Nebenwirkungen, weil das Immunsystem reagiert. Das heißt, erhöhte Temperaturen. Ich kann ein bisschen frösteln. Aber das sind alles Punkte, die spätestens nach 2 Tagen vorbei sind und eben auch nicht zur Hospitalisierung führen. Also es ist einfach eine Nebenwirkung, das merkt man von der Grippeimpfung, dass es an der Einstichstelle etwas drückt. Aber ja. Sie wollen ja auch was sehen. Wenn Sie gar nichts spüren, das ist nur bei sehr wenigen Leuten, die dann tatsächlich immunisiert sind, aber Sie wollen ja wirklich etwas sehen.
Vor dem Hintergrund, dass was Corona angeht, Milliarden Menschen geimpft werden sollen, wie unterscheiden sich die Produktionsmöglichkeiten von den Produktionsmöglichkeiten traditioneller Impfstoffe?
Traditioneller Impfstoff ist eierbasiert. Das heißt, sie brauchen Hühner, die legen Eier. Die Eier werden infiziert mit dem tatsächlichen Virus und werden dann bebrütet und dann werden sie hinterher abgeerntet. Das dauert mehrere Monate, ist aber ein sehr etablierter Prozess, wo die heutigen Impfstoffe mit Masse drauf basieren. Es gibt auch noch andere synthetische Prozesse, aber das ist die Masse. Hier im Bereich der mRNA, wir produzieren letztendlich immer nur diese mRNA. Die besteht aus den Nukleinsäuren, das sind 4 Bausteine, die sie haben und sie kodieren letztendlich nur die Information dieses Virus, aber nicht das Virus selber. Und deshalb in den Produktionseinheiten können Sie jede RNA produzieren, vergleichen Sie es mit einer Druckerpresse, wo immer nur genau diese Sequenz, die optimiert ist für eben diesen Impfstoff, dieses produziert wird und es ist sehr versatil. Das heißt, diese Produktionsanlagen, die heute aufgebaut werden, die tragen auch einem Preparedness-Gedanken bei für weitere Impfstoffe, die kommen.
Das heißt, Sie können schneller und mehr produzieren?
So ist es.
Es gibt den Vorsitzenden der Kassenärztlichen Vereinigung, Andreas Gassen, der gestern oder vorgestern gesagt hat, man könne in 2 Monaten in Deutschland bis zu 30 Millionen Menschen impfen. Das klingt nach einer sehr sportlichen Zahl. Ist das auch Ihre Meinung?
Nun, das kommt auf die Infrastruktur an, wie Sie diese Impfungen durchführen möchten. Das kann man sich ja dann ausrechnen. Wenn es Impfzentren tatsächlich gibt, ist es bestimmt die logistische Herausforderung eine andere, als wenn Sie in den einzelnen Arztpraxen impfen können, weil dann haben Sie natürlich eine sehr viel breitere Masse. Deshalb, ich habe die Zahlen nicht nachgerechnet, aber in der Corona-Zeit müssen natürlich dann Abstandsregeln und alles, es ist ein Aufkommen von vielen Leuten.
Ja, aber aus Ihrer Sicht, jetzt mal die Hausarztpraxen außen vor, macht es schon Sinn, große Impfzentren in Baden-Württemberg, sind ja 8 oder 9 im Gespräch, große Impfzentren aufzubauen?
Ich denke schon, dass insbesondere, wenn der jetzige Impfstoff eben nur bei sehr niedrigen Temperaturen geliefert werden kann, das ist eben der jetzt verfügbare Impfstoff oder bald verfügbare Impfstoff, dann müssen Sie es von der Logistik her sowieso zentralisieren. Das andere, es ist schwierig. Man braucht diese Impfzentren, die Leute wissen, wo sie hinkommen. Das ist schon mal eine gute Sache, aber sie haben natürlich dann auch immer wieder mit Anhäufung von sehr vielen Menschen zu tun.
Es gibt Impfgegner, es gibt Impfskeptiker. Viele Mails von Hörerinnen und Hörern sind inzwischen eingegangen. Beispielsweise kann man auch Covid-19-Infizierte impfen?
Ja, kann man. Sie waren sogar ein Prüfarm unserer ersten klinischen Studie, wo wir genau diejenigen, die vorher von einer Virusinfektion eben ausgesetzt waren, die haben wir dann eben auch nochmal mit in die Studie eingezogen und haben auch sehr schöne Daten gesehen, weil der Körper schon durch den Virus selber schon gewusst hat, was das Immunsystem angehen soll und hat durch unsere Impfung dann nochmal einen sogenannten Boost erfahren, um nochmal einen größeren Schutz zu generieren.
Kann man Menschen mit einer Autoimmunerkrankung impfen? Nächste Frage.
Da muss man sehr sensibel sein, weil das Immunsystem ja sowieso schon geschwächt ist und wir bauen ja gerade auf das Immunsystem, dass es auf den Virus vorbereitet werden muss. Das sind nochmal eine spezielle Population, die man nochmal ärztlich nochmal ganz genau beäugen muss. Das läuft nicht in die generelle Prüfung ein.
Dann wollen verschiedene Hörer von Ihnen wissen, wie lange eine Impfung wirksam sein wird.
Das wollen wir auch wissen, genau, dass wir alles, was wir momentan machen, ist Echtzeit. Wir sehen, dass wir die virusneutralisierenden Titer haben, die vielleicht eine Infektion verhindern oder den Verlauf der Krankheit Covid-19 abschwächen können. Und jetzt geht es darum, in der Echtzeit zu sehen, wie lange wirkt dieser Schutz.
Dann gibt es Hörer, die mit ihren Mails eine gewisse Skepsis signalisieren, also eine Impfung, die es so noch nie gegeben hat. Also wisse man letztlich auch nicht, ob es Langzeitfolgen oder Langzeitschäden gibt.
Nun, Langzeitfolgen und Langzeitschäden, Das wird beäugt, das wird sehr klar auch kontrolliert. Das heißt, auch nach Zulassung dieses Impfstoffs wird eine sogenannte Pharmakovigilanz durchgeführt. Das heißt, die Geimpften selber haben ein Ansprechportal, wo sie Daten geben können und auch geben werden, sodass man es nachverfolgen kann. Die Behörden legen da großen Wert drauf, dass wenn sich hinter etwas zeigt, was man in den Studien selber nicht gesehen hat, sofort darauf reagieren kann. Wir gehen davon nicht aus, weil die RNA sofort, wenn sie abgelesen wird von den einzelnen Zellen und eben diese Proteine generieren, zerfällt die RNA in ihre Bestandteile und existiert nicht mehr. Und das ist gerade das Interessante an dieser Impfung. Wir arbeiten nicht mit dem tatsächlichen Virus, nur mit der Information, und wenn abgelesen wird, zerfällt sie.
Werden Nebenwirkungen oder mögliche Nebenwirkungen verschwiegen?
Nein, überhaupt nicht. Das darf nicht sein. Gerade bei neuen Technologien. Innovation ist neu. Sie muss erklärt werden. Und das muss absolute Transparenz sein. Sie werden nicht verschwiegen. Ansonsten dürften wir überhaupt nicht die klinischen Studien durchführen. Das ist richtig so.
Wie gehen Sie mit der Vermutung oder dem Verdacht um, Ihr Corona-Impfstoff manipuliere und schädige die DNA des Menschen?
Überhaupt nicht, weil sie überhaupt nicht an die DNA rankommt. Sie kommt gar nicht in den Zellkern rein. Selber an die DNA, es findet überhaupt kein Kontakt statt, sondern es geht in die Zellen rein. Die Ribosomen, das ist der Apparat, der eben genau diese RNA abliest, der dann auch dieses Protein produziert dieses Protein, die RNA zerfällt. Also es kommt überhaupt nicht in Kontakt mit der RNA, mit der DNA.
Diese Form der Impfung, dieses letztlich ein gänzlich neue Verfahren, denken Sie, das wird sich, wenn wir jetzt von der Bundesrepublik weggehen, global durchsetzen, weil es die einfachste Möglichkeit zu impfen ist?
Davon bin ich überzeugt, ja.
Tatsächlich?
Ja.
Und das gilt nicht nur für Ihre Firma in Kombination möglicherweise noch mit BioNTech, sondern auch für andere Firmen in Amerika beispielsweise, die mit einem ähnlichen Verfahren am Start sind?
Es gibt die Firma Moderna in den USA, die ähnlich weit ist wie eine BioNTech, die das auch machen, sehr breit produzieren, auch in Europa produzieren. Und das ist das Tolle an dieser mRNA-Technologie, dass sie breit einsetzbar ist. Nicht nur im Impfstoffbereich, sondern auch im onkologischen Bereich. Wir arbeiten immer mit Proteinen, die produziert werden müssen. Wir nutzen den Körper, dass er sie selber produziert. Deshalb ist es eine Technologie, wie wir es sehen, sehr schnell einen Impfstoff zu entwickeln, sicher und verträglich ist, auch für zukünftige Ausbrüche. Und deshalb, ja, ich bin davon überzeugt.
Wir haben inzwischen unfassbar viele Mails von Hörerinnen und Hörern reinbekommen, die auch sehr spezielle Fragen stellen. Wie verträgt sich Ihr Impfstoff mit Rheuma, MS, bestimmten anderen Krankheiten? Jetzt sollten wir einfach der Fairness halber nochmal sagen, Sie sind kein Mediziner, sondern Jurist, gleichwohl inzwischen auf welchem medizinischen Niveau?
Es kommt ganz auf meinen jeweiligen Ansprechpartner an. Der wird es Ihnen bestätigen. Aber natürlich muss ich verstehen, über was wir reden. Natürlich.
Ja, klar. Also, ich weiß nicht, ob man die Frage jetzt pauschal beantworten kann. Bestimmte Vorerkrankungen plus eine Impfung plus die Frage, ob da irgendwelche Unverträglichkeiten entstehen?
Ja, also es gibt ja Voruntersuchungen. Das heißt, die Impflinge, die in die Studie eingebunden werden, werden vorher untersucht, ob es bestimmte Vorerkrankungen gibt, die zum Beispiel Immunsuppressionen zur Folge haben. Die Leute werden natürlich nicht in die Studie eingebunden, sondern werden im bestimmten Arm nochmal gesondert geprüft, nochmal mit speziellem Fokus, ja, dass hier eben jeder Impfling eben keiner Gefahr ausgesetzt wird.
Eine Hörerin möchte gerne wissen, ob Sie sich selbst schon haben impfen lassen.
Ich habe lange mit dem Prüfarzt drüber gesprochen. Man hat mir aber davon abgeraten, weil natürlich in dieser Studie getestet wird, inwieweit eben Nebenwirkungen sind, die auch sehr subjektiv sind. Habe ich Übelkeitsgefühle, fröstel ich oder dergleichen mehr? Da würde man es mir wahrscheinlich nicht abnehmen, wenn ich sage, alles super. Und von daher die Objektivität der Studie, das ist das oberste Gebot, um die Sicherheit und Verträglichkeit feststellen zu können. Das haben wir uns dagegen entschieden.
Eine Hörerin beklagt, dass wir das Thema Zwangsimpfung bislang ausgeklammert hätten oder ausgeklammert haben. Wird es eine Zwangsimpfung geben, Ihrem Kenntnisstand nach?
Nun, das ist eine politische Frage, die ich natürlich so nicht beantworten kann, aber ich glaube, man sollte an den gesunden Menschenverstand appellieren und zu sagen, wenn ein sicher und verträglich ist, das ist, muss gewährleistet sein. Mittel besteht der Pandemie und natürlich auch denjenigen, die sehr stark darunter leiden, beizukommen, dieses Mittel nicht zu ergreifen, sehe ich schon auch als persönliche soziale Aufgabe. Eine Impfpflicht selber ist eine politische Frage, weiß ich nicht, ob das der richtige Weg ist.
Wobei ich keinen führenden Politiker Politiker kenne, der für eine Zwangsimpfung sich ausgesprochen hat.
Habe ich jetzt bis jetzt auch noch nicht gesehen. Ich halte es persönlich auch nicht den richtigen Weg.
Wir wollten über Ihre Firma sprechen, über CureVac, ein Unternehmen, das es seit 20 Jahren gibt, das auch viele Jahre eher rote Zahlen geschrieben hat. Irgendwo habe ich gelesen, im Jahr 2019 noch ein Verlust von 100 Millionen Euro. Ganz schön viel.
Ganz schön viel, so ist es.
Erklärung dafür?
Ja, natürlich. Es gibt keinen mRNA-Impfstoff oder Produkt im Markt. Das heißt, wir haben keine Umsätze, die den Deckungsbeitrag erwirtschaften können. Das, was wir aber machen, daran arbeiten wir, einen Unterschied zu machen, jetzt eine Lösung für die jetzige Pandemie. Innovation kommt nicht umsonst, die fällt nicht vom Himmel, sie braucht lange Jahre. Die Firma CureVac wurde 2000 gegründet mit RNA, die so weit zu bringen von der Technologie auf eine medizinische Ebene. Dann muss sie produziert werden. Da musste der Florian von der Möbel damals anfangen, eine eigene Produktion aufzubauen, die es weltweit nicht gab, auch sehr kostenintensiv. Und jetzt ein Produkt zu haben, das ist ein signifikanter dreistelliger Millionenbetrag, der dort reingeht. Wenn Sie kein Produkt haben, müssen Sie Leute haben, die das mitfinanzieren. Und das sind Verluste, die geschrieben werden, mit dem Blick hinter ein Produkt im Markt zu haben.
Ja, dann brauchen Sie Leute, die einen festen Glauben haben und einen langen Atem.
So ist es. Zum Beispiel die Firma CureVac würde es nicht geben, wenn es einen Dietmar Hopp nicht gegeben hätte, der 2006, als eben genau die Frage stand, wir wollen eine klinische Studie durchführen, dafür brauchen Sie aber eine Produktionseinheit. Die gab es weltweit nicht. Und er hat gesagt, hat er mit Ingmar Hör zusammengesessen und hat gesagt, ich glaube daran, lass uns Meilensteine definieren, um eben die Entwicklung der Gesellschaft weiter voranzutreiben und ich finanziere das. Das hat er 10 Jahre lang gemacht, bevor andere Investoren auch mit reinkamen. Sonst gäbe es die CureVac heute. So auf jeden Fall nicht.
Der Übergang von der Phase 2a zur Phase 2b plus 3, was Ihren Covid-19-Impfstoff angeht, hat Ihre Auftragslage wie verändert, Herr Haas?
Ja, von vorher keine Auftragslage, dass jetzt eben die EU-Kommission, mit der wir in Verhandlungen waren, die eben auch entsprechende Impfstoffdosen vorbestellen möchte.
Wie viele hat sie bestellt?
225 Millionen. Dieses Impfstoffs, das ist deshalb so wichtig, weil damit eine gewisse Vorauszahlung bedingt ist. Mhm. Und dieses Geld brauchen wir natürlich, um den Impfstoff überhaupt zu entwickeln. Ohne dieses Geld hätten wir die Mittel dafür natürlich nicht. Und deshalb ist das eine tolle Sache.
Dann haben Sie von der Bundesregierung oder von der Bundesrepublik Deutschland einmal 300 und einmal 250 Millionen bekommen. Wofür?
Das eine Mal 300 Millionen Euro ist die Bundesregierung als Aktionär in die CureVac eingestiegen, in der privaten Finanzierungsrunde. Das war noch vor dem IPO, vor dem Börsengang. Mhm. Dann später nochmal für die Impfstoffentwicklung selber mit zu finanzieren und beizutragen. Aus dem BMBF, dem Bundesministerium für Bildung und Forschung, nochmal bis zu 250 Millionen, die dann direkt in diese Impfstoffentwicklung mit reinfließen.
Dieser Börsengang im Sommer, warum haben Sie ihn gemacht und war er richtig?
Ja, er war richtig und auch wichtig, weil das, was wir haben, diese Investitionen, die wir heute tragen, wir haben eben darüber gesprochen, dass wir natürlich noch kein Produkt im Markt haben und deshalb eine hohe Investitionslast auf uns liegt, das zu machen, was wir machen müssen. Produktion aufzubauen, Mitarbeiter aufzubauen, aber auch klinische Studien durchzuführen, die, wie gesagt, im oberen dreistelligen Millionenbereich liegen. Das sind Investitionen, die diese Technologie braucht, um eben Produkte zu entwickeln. Und die Höhe dieser Investitionen können Sie nicht auf wenigen Schultern lasten, sondern tatsächlich ist da der Börsenplatz der richtige Platz, um eben genau die Kapital aus dem Kapitalmarkt generieren zu können.
Dann haben Sie auch Geld bekommen von einem gewissen Bill Gates, von dem manche denken, er strebe A nach der Weltherrschaft und würde B den Menschen gerne irgendwelche Chips implantieren.
Ja, also ja, auch die Bill Melinda Gates Foundation selber ist auch Aktionär bei uns und seit 2015. Und dort war es ihm persönlich ein Anliegen zu sagen, naja, wenn ihr auf dieser Grundlage, nochmal 2015, da war Covid-19 noch kein Thema, gesagt, das hat er auch publiziert, es wird immer wieder zu Pandemien kommen. Wir haben es gesehen bei Zika, Ebola, Schweinegrippe, dass es jetzt so verheerend wird, hat vielleicht keiner vorher gesehen, aber er hat damals schon gesagt, wir müssen dagegen vorgehen, wir müssen uns vorbereiten. Das ist eine internationale Aufgabe, deshalb brauchen wir neue Technologien, die das sehr schnell und auch sehr breit machen können und auch schnell produzieren können. Und sagte, da, weil er natürlich einen Fokus auf die Entwicklungsländer hat, dafür möchte ich haben, dass ihr das auch günstig machen könnt.
Wie haben Sie persönlich diesen Bill Gates erlebt? Wie ist der im persönlichen Umgang?
Also als hochintelligenten Menschen, der sehr gut vorbereitet ist, kein Wissenschaftler ist, kein Mediziner ist, aber sehr im Detail der wissenschaftlichen Fragen war und auch unserer Chefentwicklerin, meiner Kollegin Mariola Fortim-Letschek, wirklich auch eine sehr harte Interviewzeit gegeben hat, weil er super vorbereitet war und zwar bis in die Tiefen der Wissenschaft.
Welche Erfahrungen haben Sie mit Dietmar Hopp gemacht? Also dem Mann, der ja in diversen Fußballstadien bis heute heftigst angefeindet wird?
Nun, ohne ihn würde es die CureVac heute auf jeden Fall so, wie sie ist oder vielleicht sogar gar nicht geben. 2006, seit 2005, 2006 in die Firma investiert. Das, was wir heute sehen als Grundlage dessen, was Ingmar Hoerr sich immer gedacht hat, als er die Firma gegründet hat, bedarf genau dieses Kapitals, erhebliche Investitionssummen, nochmal Produktion, Entwicklung, Technik, Wissenschaft hat er finanziert. Ohne ihn gäbe es das nicht.
Sie haben vorhin im Lauf der Sendung zweimal Ingmar Hoerr angesprochen, der Gründer von CureVac, der im März dann plötzlich sehr schwer erkrankt ist, ich glaube auch über einen längeren Zeitraum im Koma lag, hat sich jetzt wieder in Interviews quasi zurückgemeldet. Sie sind, glaube ich, auch befreundet und können uns ein bisschen was sagen darüber, wie es ihm geht aktuell?
Also es geht ihm wieder gut. Er ist natürlich voll bei der Sache und sieht, was in dieser Zeit wirklich passiert ist, auch mit seiner CureVac, die er gegründet hat, dass jetzt genau die CureVac den Unterschied machen kann, oder auf jeden Fall sehen die Daten alles gut aus, weshalb er die Firma gegründet hat vor 20 Jahren. Und von daher ist er sehr engagiert mit dabei und ist wirklich auch weiterhin auf dem Wege der Besserung.
Das ist gut. Abzusehen, ob und wenn ja, wann er wieder in die Firma zurückgehen wird?
Er wird eine Rolle in der Firma haben und das muss er selber wissen, wie diese gestaltet sein wird. Er ist das Gesicht der Firma, er ist der Gründer der Firma, er hat eine gesamte Industrie, die mRNA, wo jetzt auch andere, glücklicherweise, wir brauchen Wettbewerbe, auch mit dieser Technologie, die er letztendlich in die Realität gezogen hat, in die medizinische Realität gezogen hat. Und von daher freue ich mich da wirklich drauf, wenn er soweit ist.
Sie haben inzwischen, glaube ich, plus minus 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wie würden Sie deren aktuelle Motivationslage beurteilen und einschätzen?
Erstens sehr stressig, also es werden ordentlich Stunden geklopft, weil es geht um so vieles. Nochmal auch da, für jeden Mitarbeiter, den wir haben, wir nennen uns die RNA-People, die RNA-Leute, weil es einfach diese Verbundenheit ist, weil jeder Einzelne in jeder Rolle vom Empfang bis hin zum Wissenschaftler, bis hin zur Produktion sieht, dass wir einen Unterschied machen können. Und das löst natürlich einen Stress aus, aber auch einen positiven Punkt zu sagen, da kann ich mit dabei sein, hier kann ich einen Unterschied machen und das ist schon fantastisch zu sehen.
Es gab einen Moment oder einen Zeitraum im Frühjahr, da sah das ein bisschen anders aus, da kam irgendwie die Meldung raus, Trump kauft CureVac und alles geht in die USA.
Ja, das war ein ziemlich hektischer Moment. Meine Frau hat mich morgens um 7 Uhr aus dem Bett geholt, das war ein Sonntagmorgen und hat gesagt, ihr seid überall in den Nachrichten und siehe da, die Nachricht ist so platziert worden, wir haben kein Angebot bekommen, aber trotzdem hat das dann eben so seinen Lauf genommen, weil das natürlich eine sehr auch politikgeladene Geschichte ist, was dann dazu auch geführt hat, dass sich Mengen, Menschenmassen vor unserem Gebäude aufgestellt haben, gesagt haben, ihr dürft nicht weg. Also von daher, das war eine sehr, sehr intensive Zeit.
War da überhaupt irgendwas dran?
Also wir haben kein Angebot bekommen.
Sie haben kein Angebot, aber irgendeine Quelle muss ja dann irgendwas erzählt haben, damit so eine Meldung in die Welt kommt.
Richtig, irgendwo muss es hergekommen sein, wir wissen es nicht. Auf jeden Fall, wir können nur sagen, dass was wir natürlich wissen, wir haben kein Angebot weder von Herrn Trump oder von seiner Administration bekommen.
Was die Medien angeht, da gibt es ja die traditionellen Medien und es gibt auch anders aufgeladen Medien im Internet. Welche Erfahrungen mit diesen zwei verschiedenen Medientypen haben Sie bislang gemacht?
Also grundsätzlich gut, weil viele Medien schon sehen, dass wir hier eine Technologie haben, die einen Unterschied machen kann. Das ist ein momentan internationalen Interesse, und weil das Feindbild ist klar, das ist der Virus und die Pandemie, die Situation. Es gibt natürlich aber auch die andere Seite, gerade zum damaligen Zeitpunkt, dass wir angeblich in die USA verkauft worden werden sollten, wo auch Mitarbeiter von uns angefeindet wurden über die sozialen Medien, auch weniger schöne Sachen über uns zu lesen waren, bis ins Persönliche hinein, eine persönliche Anfeindung. Das war dann auch eine sehr schwierige Zeit, was sich aber jetzt auch wirklich sehr, sehr stark gelockert hat.
Ab jetzt gerechnet, wie sehen die nächsten Wochen für Sie, für Ihr Unternehmen und für Ihren Impfstoff aus?
Nun, ist ein bisschen vergleichbar mit einem Marathon, der hinterher nochmal einen Sprint drauflegen muss, weil es geht jetzt darum, die klinische Studie loszutreten. 36.000 Probanden weltweit, das ist eine große logistische Herausforderung. Die Daten müssen ausgelesen werden, gleichzeitig muss produziert werden mit Partnern zusammen. Das schaffen wir alleine nicht.
Dieses Haben Netzwerk, Sie die Partner schon?
Wir arbeiten mit vielen Partnern zusammen. Das Netzwerk bauen wir ständig aus. Und dann geht es natürlich hinterher in weitere Vorbereitung der Logistik für diesen Impfstoff. Also das wird noch bis Mitte nächsten Jahres sehr, sehr spannend sein.
Dann brauchen Sie die Zulassung in Europa. Ist die EMA zuständig?
So ist es, ja. Genau, das ist eine wesentliche Voraussetzung. Und dann natürlich auch mit den Zulassungsbehörden in Südamerika, insbesondere bei den Staaten, wo wir natürlich die Studien durchführen, reden wir auch mit den Regierungen, eben dort auch Dosen dann eben zur Verfügung zu stellen.
Dieser Impfstoff, der dann millionenfach produziert wird, ist der eigentlich immer gleich oder variiert der auch in Nuancen?
Nein, der ist gleich und der muss auch gleich sein und darauf wird er auch getestet. Es darf keine Abweichung geben. Das wird auch hochreguliert von den Behörden, weil jede Abweichung könnte ja zu unterschiedlichen Auswirkungen führen, die vorher nicht getestet worden sind. Von daher ist genau die Genauigkeit ist das oberste Ziel hier.
Über die Impfzentren, 8 oder 9 davon sollen in Baden-Württemberg entstehen, haben wir schon gesprochen. Dann gibt es auch oder soll es geben mobile Impfteams, die dann beispielsweise in Alten und Pflegeheime gehen, ein sinnvolles Vorgehen aus Ihrer Sicht?
Nun, momentan, es kommt wirklich auf die Stabilität des Impfstoffs an. Deshalb ist es uns so wichtig gewesen, sehr großen Wert darauf zu legen, dass er auch unter Kühlschranktemperatur lagerbar ist und dann eben auch bis zu 24 Stunden in Raumtemperatur. Das heißt, Sie können damit zum Beispiel in Altersheime gehen, in Schulen gehen und dort Impfkampagnen durchführen. Und ansonsten sind Sie eben auf diese Impfzentren angewiesen, die eben diese Möglichkeiten der sehr tief gekühlten Impfstoffe dann nur zur Verfügung stellen zu können. Das ist alles nicht mobil.
Wagen Sie, am Ende der Sendung gefragt, eine Welt zu beschreiben, in der Covid-19 nicht mehr existiert?
Ja, das ist das Ziel. Das muss das Ziel sein. Wir wissen nicht, ob es Covid-19 dann nicht mehr geben wird. Aber ist es unter Kontrolle, wie eine saisonale Grippeimpfung? Dass der Virus vielleicht bleiben wird und sich eben pro Saison immer wieder aufspielen wird. Aber wenn es dafür einen Impfstoff geben wird, werden wir damit auch leben können. Und es sollte auch für die Zeit danach die Zuversicht geben, dass wir diesen Situationen wie einem solchen internationalen Pandemie Herr werden können durch Technologien, die diese Möglichkeiten zur Verfügung stellen. Dann werden wir auch sehr viel mehr und besser darauf vorbereitet sein.
Das bedeutet, diese mRNA-Technologie könnte auch, falls irgendwann ein neues Virus die Welt heimsucht, dann schneller als jetzt aktuell wirken und das Problem lösen?
Die Impfstoffentwicklung, dass man erstmal diesen Produktkandidaten hat, das haben wir gesehen, dass es wirklich atemberaubend schnell ist, innerhalb von 12 Monaten einen Impfstoff so weit zu entwickeln. Der Unterschied, den wir in Zukunft sehen werden, ist, dass die Produktionskapazitäten, die jetzt aufgebaut werden, für eine sehr schnelle Verfügbarkeit des Impfstoffs weltweit sind. Momentan befindet das sich alles im Aufbau, aber diese Produktionskapazitäten sind da und werden in Zukunft auch bleiben.
Vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
Herzlichen Dank.
Eins gehört. SWR.